Und hier beginnt die Ära des Podcast Bonustracks mit einem Rückblick in das Medienmagazin vor 10 Jahren. Das Concorde-Unglück, damals frisch in den Medien, heute in der 10-jährigen Betrachtung, wird immer noch nach den Ursachen geforscht, war damals das Thema Nummer 1.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ausgabe 29. Juli 2000. Die Themen. Spekulationen und Informationsflut trotz fehlender Fakten.
Also auch was wir hier machen, ist natürlich reine Spekulation.
Ist der gegenwärtige Katastrophenjournalismus noch im grünen Bereich? Dazu am Telefon der Medienprofi Wolf Schneider. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Zwei Unglücke wurden in dieser Woche wieder zur harten Prüfung der Medien. Erstens, weil sich Unglücke selten ankündigen und damit Schnelligkeit und Sorgfalt der Berichterstattung in diesem Doppel einem besonderen Belastungstest ausgesetzt sind. Und zweitens, weil die Nachrichtenlage zu Beginn einer Katastrophe ziemlich unübersichtlich und dünn ist. Bei der Beobachtung verschiedener, auch seriöser Medien in den letzten 6 Tagen drängt sich der Eindruck bei mir auf, dass beim Katastrophenjournalismus einige Regeln des journalistischen Handwerks im harten Nachrichtenwettbewerb außer Kraft treten, dass davor augenscheinlich auch die öffentlich-rechtlichen Sender nicht ausreichend geschützt sind. Da drängt man zum Thema Bombenanschlag von Düsseldorf Gesprächspartner Position gegen den Rechtsradikalismus zu beziehen, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal klar war, wie die Bombe gezündet wurde, was Ausschluss geben könnte, ob die Opfer zufällig oder absichtsvoll in die Explosionszone gerieten. So häufen sich dann zum Beispiel solche Aussagen.
Also auch was wir hier machen, ist natürlich reine Spekulation. Wir wollen da niemanden im Vorfeld verurteilen.
Beim Concorde-Absturz wird bei den Tagesthemen und nicht nur da über die Absturzursache wild spekuliert, zu einem Zeitpunkt, wo weder Flugschreiber ausgewertet noch Augenzeugenberichte vorliegen. Jeden Abend werden andere Theorien serviert und sogenannte Experten präsentiert. Haarrisse, ein fehlerhaftes Triebwerk, nun eine Kettenreaktion ausgelöst durch einen geplatzten Reifen. Wie werden Journalisten auf solche Ereignisse vorbereitet? Am Telefon der Medienprofi, Publizist, Autor, Dozent, Moderator, jahrelanger Journalist zum Beispiel, Chefredakteur bei der Welt und auch natürlich der erste Leiter der Hamburger Journalistenschule. Inzwischen trägt sie den Namen Henry Nannen. Guten Abend, Wolf Schneider. Oh, da ist die Leitung zusammengebrochen. Ich würde vorschlagen, wir machen noch etwas Musik und holen die Leitung nach Mallorca wieder her. So, ich hoffe, die Kollegen um Monaco haben Verständnis, dass wir doch lieber nach Mallorca schalten zu Wolf Schneider. Guten Abend.
Ja, kann zu klappen.
Es fiebt ein bisschen, aber ich hoffe, das hält sich diesmal. Wann darf nach Ihrem Verständnis, und da knüpfen wir wieder an das Thema an, die Spekulation zum Auffüllen von fehlenden Fakten verwendet werden?
In dieser allgemeinen Form kann ich die Frage nicht beantworten, aber ich fand das, was die Zeitungen in Sachen Concorde gemacht haben, vollkommen richtig. Das ist von so überragender Interessantheit, dass man sich natürlich nicht damit begnügen kann, dass vielleicht in 3 Monaten oder 3 Jahren die Ursache erforscht ist. Die Leute wollen sofort etwas wissen. Und wenn es ein paar Indizien gibt und man schildert die und man bildet den Nachbrenner ab und man erzählt die Geschichte der Concorde und man stellt den Piloten vor, all das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich fand es einschließlich der Bild-Zeitung verhältnismäßig seriös. Das Fernsehen, das Sie in Ihrer Ankündigung brachten, das ist natürlich in einer schwierigeren Lage. Es soll noch schneller reagieren. Und das Fernsehen hat nun eine grässliche Eigenschaft. Es muss unbedingt lebende Leute vor die Kamera zerren. Schon Joschka Fischer hat sich ja, seit er nicht mehr Oppositionssprecher ist, sondern Außenminister, angewöhnt, überhaupt nichts mehr zu sagen. Also eigentlich immer davonlaufen, wenn er auf den Bildschirm drängt. Aber die Leute, die das Fernsehen sonst so mal eben vors Mikrofon holt, um ihnen irgendein spontanes Statement abzuhalten, das ist ein Tiefpunkt des Journalismus. So was Schlimmes tun die Zeitungen nicht.
Ich hoffe, man versteht Sie, weil es gibt einige Kommunikationsprobleme. Es pfeift ein bisschen in Ihrer Nähe oder es gibt Modulation.
Ja.
Aber vielleicht doch nochmal zu der Frage, ob denn die Medien zunehmend in dieser Informationsgesellschaft vielleicht doch mit dieser Geballtheit an Informationen, auch wenn nichts passiert, vielleicht eine Art psychotherapeutische Funktion übernehmen, unfassbare Geschehnisse verarbeiten zu helfen, indem sie eben, wie Sie sagten, den Nachbrenner in allen Details nachbilden, Experten befragen und Augenzeugen und dann vielleicht noch alte Archive herausholen.
Ja, dafür bin ich kein Fachmann. Das wäre eine Frage an Psychologen und Soziologen. Fachmann bin ich für das, was Journalisten sich dabei gedacht und was sie gemacht haben. Und das fand ich im Fall Concorde völlig in Ordnung.
Was lernt denn heutzutage ein Journalist oder was hat er bei Ihnen gelernt über den Nachrichtenjournalismus, über die Recherche? Wie muss man Fakten bewerten? Wie muss man überhaupt recherchieren in solchem Fall, wo der Aktualitätsdruck ziemlich groß ist?
Also zu recherchieren hatte ja ein Journalist in Deutschland kaum eine Chance, wenn sich das in Paris abspielt. Man bleibt dann angewiesen auf das Angebot der Nachrichtenagenturen und man steht vor der riesigen Frage, was machen wir aus dieser Fülle von Fetzenmeldungen, die da auf uns einstürzt, um die Leser einigermaßen zu informieren über etwas, was sie natürlich wahnsinnig interessiert. Das ist ein handwerkliches Problem. Eigene Recherchen über die Ursache anzustellen, wenn man in Frankfurt, München oder Berlin eine Zeitung macht, ist ja ausgeschlossen, jedenfalls nicht in der nächsten Stunde. Da kann vielleicht am nächsten Tag ein Korrespondent hinfahren. Und er wird auch schwerlich mehr herausbekommen als 20 französische Kollegen.
Und wie bewerten Sie zurzeit die Berichterstattung über den Bombenanschlag in Düsseldorf? Da gibt es ja jetzt eindeutig eine Positionierung aller möglichen Politiker und auch anderer zum Thema Rechtsradikalismus. Ich will Ihnen da mal was kurz einspielen.
Und lassen Sie uns erstmal die Ermittlungen abwarten, um zu wissen, was wollten der oder die Täter damit erreichen?
Man muss vorsichtig sein in dem Stadium, in dem die Ermittlungen noch nicht so weit sind, um irgendeine Aussage treffen zu können. Aber in dieser Richtung muss natürlich besonders deutlich ermittelt werden.
Das sind so typische Antworten auf die Frage, welche Position haben Sie zum Rechtsradikalismus in Deutschland?
Eben, diese Antworten kommen, wenn man töricht, als Fernsehreporter töricht genug ist, auf solche Menschen zuzugehen und sie zum Reden zu bringen. Der Fall Düsseldorf ist viel schwieriger zu bewerten als der Fall Concorde. Beim Fall Concorde liegt ein eindeutig riesiges Interesse vor. Im Fall Düsseldorf hat ja der Nachrichtenredakteur zunächst mal zu entscheiden, ist dies ein Unfall, so bedauerlich oder tragisch er sein mag, dann ist das eine vermischte Nachricht. Oder ist dies wirklich eine rechtsradikale, gezielte Tat, dann ist das ein Aufmacher. Das kann er nun überhaupt nicht beurteilen, also dort schwimmt er total. Während er bei der Concorde nur nach den Ursachen sucht, geht ja hier die Frage, ist das nun riesig oder ist das eine Tragödie, wie sie eben auch bei einer Gasexplosion in einem Mietshaus passiert. Da sind die Journalisten nicht zu beneiden und infolgedessen ist alles, was da mehr oder weniger geschickt gemacht worden ist, wahrscheinlich verzeihlich.
Sie sind, glaube ich, seit 53 Jahren Journalist, können zurückblicken auf auch Tendenzen, Trendwenden. Sind wir zurzeit in einer Phase des Journalismus, wo auch eine gewisse Eigendynamik Wahrheiten verfälscht, dass also Kollegen voneinander abschreiben, weil sie sehen, dass das Thema, was sie eigentlich recherchieren, gar nicht so bedeutsam ist, dass dadurch Nachrichten in den Vordergrund drängen, dass Indizien in den Vordergrund drängen und man will nicht bei der Heimatredaktion der Schlechtere sein?
Ja, natürlich, es gibt das Nachrichtenkarussell. Man findet eine Nachricht vielleicht nicht so wichtig, nun kommt sie plötzlich von den Agenturen als Vorrang. Nun drucken sie viele Zeitungen, dann denken die Agenturen, aha, das ist ja wichtig und so weiter. Also es ist möglich, dass, wie es vor einigen Jahren der Fall war, wenn ein Wahlbaby sich im Rhein verirrt, dies eine riesige Nachricht für die ganze deutsche Presse wird. Man hätte es genauso gut einspaltig auf einer hinteren Seite machen können. Hier haben sich also die Medien gegenseitig hochgeschaukelt. Das ist ein Phänomen, in diesem Fall harmlos. In der Politik passiert Ähnliches. Ob nun Herr Schröder oder Herr Schily dieses oder jenes gesagt hat oder Frau Merkel dieses oder jenes, das kann man, indem man Gegenfragen an die Gegner stellt, zu einem Medienthema hochschaukeln. Das ist eine Versuchung, die im Fernseh- und Internetzeitalter wahrscheinlich noch größer geworden ist, als sie vor 20 Jahren war.
Dieses Thema, Hochschaukeln von Meldungen, von News, von Nachrichten, beobachtet man ja zurzeit auch mit der Rechtschreibreform. Auch wir werden im Anschluss darüber berichten und eine Umfrage machen unter verschiedenen Tageszeitungen. Was halten Sie denn persönlich von der Rechtschreibinitiative der Frankfurter Allgemeinen Zeitung?
Ich finde es fantastisch, dass man nun an einem so prominenten Platz diese unsinnige Reform wieder beseitigt. Habe ich Zeit, zwei Einwände gegen die Reform geltend zu machen?
Sie sind bei Radio 1.
Also, Einwand Nummer 1, der Inhalt der Reform ist größtenteils vollkommen idiotisch. Man soll zum Beispiel das Wort aufwendig mit Ä schreiben, weil es vom Aufwand komme. Aber es kommt natürlich von Aufwenden. Ich muss für meine Reise viel aufwenden. Ich muss viele Aufwendungen machen, also ist die Reise aufwendig. Und das ist dann auch der Aufwand. Wenn man nun so tut, als käme das Wort aufwendig vom Aufwand, dann ist es so, als ob man behauptet, das Wort Denken käme vom Gedanke und würde das Denken mit Ä schreiben. Also große Elemente der Reform sind einfach Quatsch. Aber das Wesentliche daran ist, diese Reform ist immer gegen 95% aller Mitbürger gerichtet. Nämlich alle über 10-Jährigen, die umlernen sollen, möchten nicht umlernen. Und alle Leser sind in ihre Schriftbilder verliebt. Und die Kölner möchten zum Beispiel ein Rhein ohne Haar nicht haben, obwohl das Haar vollkommen unsinnig ist. Und die Weinliebhaber möchten natürlich einen Bordeaux, der sich hinten mit O schreibt, nicht trinken, obwohl das Bordeaux Aux völlig unsinnig ist. Das heißt, wir sind alle als Leser in Schriftbilder verliebt, die wir Kindesbeinen begleiten. Und daran etwas zu ändern, ist eine massenhafte Belästigung aller Mitglieder der Sprachgemeinschaft. Dort, wo es allen ich wäre, nämlich in England oder Frankreich, denkt man gar nicht dran. Es handelt sich also um den Übermut unterbeschäftigter Germanisten, die nicht ins Grab gehen wollen, ohne irgendwo an der deutschen Sprache herumgefummelt zu haben.
Radio 1. Nur für Erwachsene.